Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Er war der Mann mit der Silberperücke, der Schöpfer der Band Velvet Underground, Siebdruck und Super 8 Filmpionier und außerdem auch Fachmann in Sachen Selbstvermarktung in New York. Er eröffnet heute die erste große US-Retrospektive zum Werk des Künstlers Andy Warhol. Seit über 30 Jahren, 350 Werke des Pop-Art-Künstlers sind dort zu sehen. Museumsdirektor Adam Weinberg spricht von einer der komplexesten Unternehmungen unserer Geschichte. Warum das, fragen sich da wahrscheinlich viele. Ist Andy Warhol nicht der Meister des Oberflächlichen, einer, der eigentlich eher in den Museumsshop als ins Museum gehört? Anders gefragt, wie aktuell ist Andy Warhol eigentlich noch? Was hat er uns zu sagen? Katja Eichinger ist heute unser Gast hier im Kompressor und Sie sind auch nicht nur Journalistin, Autorin, Produzentin, Sie sind auch, kann man sagen, Warhol-Fachfrau. Vor 3 Jahren haben Sie gemeinsam mit dem ehemaligen Factory-Mitglied Glenn O'Brien die Ausstellung Warhol-Mania in der Münchner Sammlung Brandhorst organisiert. Was war bei Ihnen die Initialzündung? Also was hat Sie oder was fasziniert Sie so besonders am Werk von Andy Warhol?
Also ich war 12 oder 13, da war ich in Kassel aufgewachsen, war im altsprachlichen Gymnasium. Es ging also, die ganze Kultur, in der ich aufgewachsen bin, hat nun zurückgeblickt. Und ich habe Schule gespenst, bin vom, ich glaube, statt zum Sport in die neue Galerie gegangen. Und da hing ein doppelter Elvis von Warhol. Ich hatte vorher noch nichts von Warhol gehört. Und auf einmal schien mir das, also wie unfasslich, dass ein Elvis im Museum hang. Also das war, also dass Popkultur ernst genommen wurde. Und was das, und das hat mich auch verwirrt und ich habe lange darüber nachgedacht. Und warum das auch dieses Geisterhafte, dieses Druckes, so habe ich angefangen, darüber nachzudenken und eigentlich seitdem nicht aufgehört.
Jetzt hängt er ja inzwischen wirklich im Grunde in jeder zeitgenössischen Kunstsammlung. 1987 ist er gestorben, also vor über 30 Jahren. Warum finden Sie, ist der trotzdem immer noch aktuell?
Er war absolut visionär in dem Sinne, dass er die Auswüchse der Konsumgesellschaft und was das mit unseren Identitäten, mit unserer Selbstdarstellung, mit uns vorhergesehen hat. Also das Warhol-Porträt ist eigentlich das erste Selfie. Ja, er hat das so vorhergesehen, auch den Narzissmus, den Künstler als Marke, ja, diese ganze Idee der Identität als Marke und gleichzeitig aber auch das Kollaborative und diese Idee, also die Hinterfragung des Originals, ja, sich selbst aus dem kreativen Prozess herauszuziehen und trotzdem ein großes Ganzes zu schaffen. Das ist auch also die Idee des DJs hat er vorher gesehen. Ja.
Ich finde auch sehr prophetisch diese Äußerung. In der Zukunft wird jeder für 15 Minuten berühmt sein. Ich meine, das zu Zeiten, als es wirklich noch kein Facebook, noch kein Instagram, das alles nicht gab. Das ist schon tatsächlich, wie Sie sagen, visionär. Katja Eichinger, unser Gast heute im Kompressor über den amerikanischen Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Als Journalistin und Produzentin sind Sie ja seit Jahren sehr umtriebig und auch sehr erfolgreich. Aber jetzt haben Sie ein ungewöhnliches Musikprojekt produziert, ein Konzeptalbum. Das New Yorker Duo Tempest vertont dabei das Wesen von Shopping Malls unter dem hübsch programmatischen Titel Junk Spaces. Und wie das klingt, das hören wir hier mal ganz kurz in einem Ausschnitt aus dem Song Air Conditioner. Klingt ja schon wirklich ziemlich gut an, was uns so an Shopping Malls gleichzeitig fasziniert und abschreckt. Also diese Oberflächlichkeit, dieses Künstliche. Und das, glaube ich, ist es unter anderem auch, was den Architekten und Architekturtheoretiker Rem Koolhaas seit Jahren umtreibt, mit dem Sie sich ja auch viel beschäftigt haben. Wo und wann haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
Das war vor 2 Jahren, da habe ich ihn interviewt für die Deutsche Vogue. Die hatten mich gebeten, ihn zu interviewen, weil ich gerade eine Fotoarbeit für die Pinakothek der Moderne zu Shopping Malls gemacht hatte. Und ja, dann haben wir uns getroffen in Mailand in der Fondazione Prada, die er entworfen hatte. Und das war ein ganz großartiges Gespräch, eben auch sehr viel über Junk Space, weil er gerade dabei ist, das KaDeWe in Berlin umzubauen.
Aha.
Also was interessant ist, also hier wird wirklich der Wilderer zum Jäger gemacht, dass eben er der Kritiker dieser Konsumarchitektur nun beweisen soll, wie man es besser macht. Und ja.
Ich fand es so interessant, es wird immer gerne gesagt, Rem Koolhaas würde Gebäude als gefrorene Musik titulieren, aber eigentlich spricht er von gefrorenen Filmen. Was meint er damit? Was ist das für ein Film, der sich ihm da so im Hinblick auf Shopping Malls wohl vor seinem inneren Auge bietet?
Ja, also ich meine, gefrorene Musik ist ja von Schopenhauer oder Goethe auch.
Mhm.
Und ich habe ihn halt dazu angesprochen und er meinte, nein, das ist Architektur ist keine gefrorene Musik, das ist gefrorener Film, was man auch nachvollziehen kann, weil er eben Gebäude schafft mit einer großen Dramatik, dann auf einmal ist es ruhiger, dann wieder kommt das große Atrium und so, es muss halt eine Dynamik haben. Und wie jedes gute Drehbuch. Und er war ja auch, bevor er Architekt wurde, Drehbuchautor. Ich glaube, deswegen haben wir uns so gut verstanden, die Filmverbindung.
Und wie kam jetzt die Musik da rein? Also das Ganze ist jetzt sozusagen geronnen in einem Album. Wo kam dieser Link zur Musik her? Also ich habe gelesen, Sie waren in jungen Jahren als Organistin in der Kirche tätig. Jetzt sozusagen der Tempel des Konsums, das ist natürlich ein weiter Weg dahin.
Ja, also ich war früher, also Musik ist immer schon ein großer Teil meines Lebens. Seit ich 6 bin, spiele ich Klavier. Dann brauchte ich Geld als Teenager, da bin ich Kirchenorganistin geworden und hatte da auch so eine Ausbildung durchlaufen. Und klar, also die Kirchenmusik hat ja was Transzendentales und J.G. Ballard hat die Shopping Mall auch als die Kirche der Vorstädte bezeichnet.
Mhm.
Fand ich immer sehr interessant, großer J.G. Ballard-Fan. Und ja, dann hatte ich das Interview mit Rem abgetippt und dann die nochmal die ganze Stimme in mir wirken lassen und dann kam wieder dieser Satz, Architektur, gefrorene Musik oder nicht. Und dann hatte ich diese Idee, wie ist das eigentlich, ein Album, eine Art Shopping-Mall-Symphonie zu kreieren. Dann hatte ich diese Idee und habe dann eine befreundete Band, Tempest, in New York angerufen. Die machen so elektronische Post-Punk, Dark-Disco-Musik.
Aber auch gar nicht so, also durchaus eingängig, ne? Ich finde, wenn man die in der Beschreibung so hört, dann denkt man, jetzt wird es wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert, aber man kann es richtig gut durchhören.
Absolut. Also bei allem, es war mir auch wichtig, dass bei allem abstrakten Überbau oder theoretischem Überbau da doch noch gute Popmusik bei rumkommt.
Und da eingebaut sind tatsächlich auch ein paar Originalzitate von Rem Koolhaas. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt.
The essence of shopping is to eliminate reality as much as possible.
Das ist ja schon auch eine niederschmetternde Analyse. Also, dass es eigentlich darum geht, wirklich beim Shopping all das auszuschalten, was uns als Menschen Mensch sein lässt. Das einzige spirituelle Bedürfnis der Menschen in Shopping-Malls besteht darin, einen Parkplatz zu finden, ist da zu lesen. Moralische Dilemmas, die gäbe es hier nicht, denn alles habe ja so einen Barcode. Aber trotzdem ist es ja so, wie Sie sagen, ihn faszinieren diese Tempel des Konsums. Und er nimmt sie sich ja eben auch vor als Architekt. Er könnte diese Orte ja auch blanko boykottieren. Warum dann also doch diese Ambivalenz, diese Faszination?
Ja, es ist ja Shopping oder Einkaufen, Konsum, man kann das nun einfach völlig negieren und sagen, ich beschäftige mich nur noch mit Hochkultur und baue als Architekt bitteschön nur noch Museen und Konzerthallen. Aber das Leben findet ja woanders statt und als Architekt, genauso wie als Journalist, beschäftigt, will man sich ja doch mit dem echten Leben beschäftigen. Und aber die Menschen haben auch was Besseres verdient als Junk Space. Es ist ein riesiger Teil unserer Gesellschaft. Wie mache ich es besser? Und es ist ja wirklich so, es ist genau ähnlich wie Gefängnisse. Das sind so Orte, mit denen will man sich nicht beschäftigen. Sondern die finden, es hat sowas, man geht dorthin und gibt Geld aus und es hat irgendwie sowas Ja, niemand ist stolz darauf, zu sagen, oh, ich gehe jetzt mal in die Shopping Mall.
Und dieses Musikerduo, was Sie angesprochen haben, die Tempers, die haben selbst auch weite Teile ihrer eigenen Jugend in Shopping Malls verbracht, wie wahrscheinlich, ja, weite Teile der amerikanischen Jugend.
Ja, ich fand das sehr witzig. Jasmine Golestane, die Lyrics geschrieben hat, die Liedtexte, ist halt in West Palm Beach aufgewachsen, wo heute... wie heißt er? Mr. Trump?
Nee. Wie heißt er noch gleich? Voldemort.
wo wir doch schon über das Objekt reden. Sie ist dort aufgewachsen und sie meinte immer, das Großartigste als kleines Mädchen war es halt, in diese Mall zu gehen, weil dort durfte sie frei rumlaufen und hat so zum ersten Mal diese, weil die Eltern eben denken, dort ist das Kind sicher und viele amerikanische Teenager erleben halt gerade in den Malls zum ersten Mal ein Stückchen Freiheit oder ein Stückchen Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung.
Ich finde interessant auch den Gedanken, dass hier im Grunde eins der wirklich letzten folkloristischen Rituale der Moderne stattfinden. Also eben Shopping in Zeiten von Internet und Online-Shopping ja wirklich fast eine aussterbende Kulturtätigkeit allmählich, oder?
Es ist ja auch erstaunlich, dass hier in Berlin so viele neue Malls gebaut werden. Ja? Obwohl, also in Amerika gibt es ja schon das Phänomen der Dead Mall, also die langsam absterben und dann umgebaut werden zu Erlebnisparks oder so. Aber hier in Deutschland oder auch gerade in Asien und in arabischen Ländern gibt es einen wirklichen Bedarf, wo das Einzige, was uns noch verbindet, das ist natürlich grauenhaft. So. Deswegen, es geht eben darum, dass man, wenn das Shopping tatsächlich so wichtig geworden ist, als letztes gemeinsamer Nenner, dann neben Autostaus, sollte man doch versuchen, es menschenwürdiger zu gestalten, ja.
Katja Eichinger über das von ihr produzierte Konzeptalbum Junk Space des New Yorker Duos Tempers.